Herzlich willkommen zum Podcast für binationale Paare und Familien. Sali, hello, Afon, Ganja und hallo. Herzlich willkommen zur dritten Folge aus unserem Dreiteiler Heiraten. Heute mit dem Thema die Anerkennung der Ehe in Deutschland. Heute schauen wir uns also genauer an, was man für diese Anerkennung benötigt, wenn man im Ausland bzw. ganz konkret in Dänemark geheiratet hat. Und es gibt auch ein paar Infos zur Namensänderung, weil man das ja auch in Dänemark nicht machen kann. Nochmal so kurz als Zusammenfassung oder als kleinen Rückblick. In der Folge 1 zum Thema Heiraten ging es um grundsätzliche Überlegungen. Bin ich überhaupt schon so weit? Möchte ich das wirklich? Warum läuft für binationale Paare die Uhr einfach anders, wenn es um solche bürokratischen Schritte wie Heiraten geht? Und in Folge 2 haben wir über die Dokumente für die Hochzeit in Dänemark gesprochen, also ganz konkret, was braucht man alles und auch was ist neu seit der Gesetzesänderung. Und jetzt, wie schon gesagt, heute eben geht es eher um dieses, wir sind wieder zurück in Deutschland, wir haben erfolgreich geheiratet, was passiert jetzt, wie geht es weiter, was ist mit Standesamt, was ist mit Ausländerbehörde und wohin überhaupt jetzt als nächstes. Erstmal ganz herzlichen lieben Dank an alle, die mich kontaktiert haben und die ihre wertvollen Erfahrungen zum Thema Hochzeit geteilt haben. Ich habe mich wirklich über alle Rückmeldungen gefreut und habe auch wieder mal gemerkt, man ist einfach nicht alleine in dieser Situation. Es fühlt sich so an, während man in diesem Prozess ist und man denkt, also wieso wären wir jetzt so schikaniert? Aber leider haben das sehr, sehr viele binationale Paare mitmachen müssen, diesen Behördenmarathon. Und ja, es ist echt total zermürbend, aber gleichzeitig gibt es einem ja vielleicht auch ein bisschen Kraft, wenn man weiß, hey, es gibt auch andere Paare, die haben das auch irgendwie geschafft. Und es ist natürlich nicht fair, dass das System so funktioniert. Aber wir sind auf jeden Fall nicht alleine und sollten uns auf jeden Fall gegenseitig unterstützen und Tipps und Ratschläge geben, wo wir können, damit es eben für alle Paare, die in Zukunft noch heiraten möchten, einfach ein bisschen leichter vielleicht wird. Und vielleicht ändert sich auch irgendwann mal das System zu unseren Gunsten. Sollte man ja mal meinen, dass die Welt ein bisschen mehr zusammenwächst und nicht auseinander. Aber bis jetzt merkt man davon leider noch nicht so viel in der Politik. Aber gut, ja, jetzt erst nochmal eine kleine Ergänzung zur letzten Folge. Es hat sich inzwischen auch ein Pärchen bei mir gemeldet, das schon erfolgreich in Dänemark nach der Gesetzesänderung geheiratet hat. An dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Und es war wohl auf jeden Fall möglich, auch wenn ein paar mehr Nachweise als sonst eingereicht werden mussten. Ich habe ja letztes Mal schon gesagt, dass man sozusagen jetzt Beweise dafür braucht, dass man wirklich in einer Beziehung ist. Und das war davor ja gar nicht der Fall. Ansonsten haben sich auch andere Paare gemeldet, die in Dänemark geheiratet haben, allerdings schon vor ein paar Jahren. Und die haben mir berichtet, dass sie bei ihrem Standesamt sehr problemlos die internationale Hochzeitsurkunde einreichen konnten. Und dann wurde die Ehe ins deutsche Eheregister eingetragen. Ich habe auch die Info von Pärchen aus anderen Ländern bekommen, also die in anderen Ländern geheiratet haben, die allerdings in einem Land mit Apostillenabkommen geheiratet haben und auch dann wird die Hochzeitsurkunde in Deutschland anerkannt. Da muss man sich natürlich jetzt im Einzelfall immer erkundigen und wenn es nicht so ein Apostillenabkommen gibt, dann ist es mit der Anerkennung der Urkunde ein sehr, sehr langwieriges Verfahren, wo dann auch die Botschaft in dem jeweiligen Land eingeschaltet werden muss und ein Vertrauensanwalt. Also es ist schon sehr, sehr, sehr kompliziert. Ansonsten, ja, an dieser Stelle jetzt erstmal noch eine ganz wichtige Info, weil ich gerade gesagt habe, Standesamt, Ehe ins deutsche Eheregister eintragen, das ist nicht verpflichtend. Also, wir müssen zwei wichtige Behördengänge nach der Hochzeit unterscheiden. Und zwar einmal der Behördengang zum Standesamt, der ist optional. Und dann natürlich der Behördengang zum Ausländeramt, der ist in den meisten Fällen verpflichtend oder notwendig, da ja dann auch der Aufenthaltstitel umgeschrieben werden muss. Und zwar eben auf die Ehe umgeschrieben werden muss. Jetzt nochmal zum Thema Standesamt. Auf der Seite des Auswärtigen Amtes steht zum Beispiel auf die Frage, ob man die Ehe im Ausland auch automatisch in Deutschland gültig ist, dass die Ehe eben grundsätzlich anerkannt wird, wenn sozusagen alle Voraussetzungen erfüllt worden sind und wenn eben auch natürlich das Land, wo man geheiratet hat, von Deutschland anerkannt wird. Und es gibt sozusagen kein bestimmtes Verfahren für die Anerkennung einer im Ausland geschlossenen Ehe in Deutschland. Das heißt, das sagt auch das Auswärtige Amt, man kann zu seinem jeweiligen Standesamt gehen und kann dort einen Antrag auf Beurkundung der im Ausland geschlossenen Ehe ins Eheregister stellen. Das geht, wenn mindestens einer der beiden PartnerInnen Deutscher oder Deutsche ist. Das ist allerdings nicht verpflichtend. Das kostet auch Geld. Ich frage mich auch, was es bringt. Vielleicht haben manche dann einfach noch mal ein sichereres Gefühl und wissen, okay, wir sind jetzt wirklich im deutschen Eheregister eingetragen. Aber selbst wenn man das nicht macht, muss die Ehe anerkannt werden. Also das ist wie gesagt eine optionale Sache. Und zum Beispiel mein Mann und ich, wir haben auch darauf verzichtet, weil wir auch wussten, dass das Standesamt ja schon ein bisschen mit uns auf Kriegsfuß steht. Und obwohl wir das eben nicht gemacht haben, konnten wir ganz problemlos bei allen anderen Behörden unsere Hochzeitsurkunde aus Dänemark einreichen. Also das Ausländeramt hat die Urkunde akzeptiert, um den Aufenthaltstitel umzuschreiben. Auch unsere Krankenversicherung hat die Urkunde akzeptiert. Als wir dann später die Geburtsurkunde für unsere Tochter beantragen mussten, haben wir das auch beigelegt. Und für alle anderen Behördengänge, Finanzamt und so weiter, was man so braucht, bis jetzt war noch nicht eine Stelle dabei, die das nicht akzeptiert hat. Also toi, toi, toi. Das hat bis jetzt wirklich gut funktioniert. Ja, das heißt, wir haben uns einfach diesen Gang zum Standesamt gespart, diesen zusätzlichen Gang und diese zusätzlichen Kosten, nachdem wir eben herausgefunden haben, dass es eben optional ist. Das kann man natürlich machen lassen und wie gesagt, wir kennen auch Leute, die in Dänemark geheiratet haben und die das im Standesamt haben machen lassen. Allerdings habe ich jetzt auch schon von Leuten gehört, wo das eben nicht so einfach möglich war, obwohl sie diese dänische internationale Hochzeitsurkunde bekommen haben. Ja, und auch hier gilt einfach nochmal, diese ganze Sache ist auch eine Ermessensfrage. Also es gibt ja eigentlich ein Abkommen zwischen Deutschland und Dänemark, dass die Eheurkunde aus Dänemark akzeptiert wird, ohne Überbeglaubigung oder sonst irgendwas. Allerdings ist das manchen Stellen egal und es gibt eben Standesämter oder auch Ausländerbehörden, die einen dann gerne nochmal schikanieren und die dann trotzdem fordern lassen, dass man die Urkunde nochmals in Dänemark beglaubigen lässt. Diese Beglaubigung, die kann man beim Ministry of Foreign Affairs machen lassen. Das ist also praktisch das dänische Außenministerium. Die haben auch eine sehr übersichtliche Internetseite. Da kann man einfach mal eingeben, Ministry of Foreign Affairs, Denmark, Legalization of Danish Documents. Also da steht dann gut beschrieben, wie man das entweder persönlich oder per Post machen kann. Also es geht auch, wenn man praktisch schon wieder zurück in Deutschland ist. Deswegen haben wir auch gesagt, ja, wir warten jetzt erstmal ab. Und falls es dann doch nochmal irgendjemand will, dann kann man das ja notfalls noch nachträglich machen. Aber es hat bis jetzt, wie gesagt, noch niemand danach gefragt. Es gibt aber auf jeden Fall die Möglichkeit, dass man das nachträglich beim dänischen Außenministerium beglaubigen lässt. Das ist also Punkt 1. Dann auf jeden Fall Punkt 2, das Ausländeramt. Das ist ja sozusagen der Behördengang, der dann für die meisten auf jeden Fall verpflichtend ist oder wo die wenigsten sagen können, nö, mein Aufenthaltstitel, da passt alles, weil man ja selbst, wenn man noch einen gültigen Aufenthaltstitel hat, der vielleicht noch an was anderes geknüpft ist, Studium oder was auch immer, will man ja dann doch auch, dass der Aufenthaltstitel an die Ehe geknüpft wird, weil man dadurch ja auch einfach einen viel besseren Aufenthaltsstatus hat, der einem ja auch zum Beispiel uneingeschränkt Erwerbstätigkeit erlaubt und so weiter. Und auch da ist es so, dass man durch die Eheschließung erstmal ein Anrecht auf einen Aufenthaltstitel für 3 Jahre bekommt. Ja, und nach diesen 3 Jahren hat man dann erst die Möglichkeit, eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis bzw. eine Niederlassungserlaubnis zu beantragen. Und da muss man dann eben auch nochmal nachweisen, dass der Lebensunterhalt gesichert ist. Und ich könnte mir vorstellen, je nach Ausländerbehörde, je nach Stadt, kommen da eben auch nochmal verschiedene Dokumente auf einen zu. Also eben auch sowas wie Mietvertrag auf jeden Fall und eventuell andere Nachweise, eben Einkommenserklärungen und so weiter. Es ist nochmal ein bisschen anders, wenn das Paar bereits ein gemeinsames minderjähriges Kind mit deutscher Staatsbürgerschaft hat. Dann kann man nämlich auch unabhängig von der Ehe einen Aufenthaltstitel beantragen, der dann sozusagen an das Kind geknüpft ist. Also diese Möglichkeit besteht auch auf jeden Fall. Und bei uns war es auch so, dass die Leute im Ausländer, in der Ausländerbehörde nicht so genau wussten, was sie da jetzt eigentlich machen sollen und was wir eigentlich von ihnen wollen. Und auch mit den Dokumenten war das alles ein bisschen undurchsichtig. Letztendlich wollten sie dann von uns aber auf jeden Fall finanzielle Nachweise haben. Also man muss schon irgendwie zeigen können, dass man sich finanzieren kann. Das ist aber, wie gesagt, auch individuell verschieden. Manche wollen es vielleicht auch gar nicht sehen. Und wir mussten auch unseren Mietvertrag einreichen, Krankenversicherungsbescheinigung und eben, ja, die Eheurkunde. Das waren eigentlich die Dokumente. Ach genau, und eine ganz wichtige Sache noch. Mein Mann musste ein B1-Zertifikat nachweisen können, damit er überhaupt den Aufenthaltstitel für die 3 Jahre bekommen hat. Was auch ein bisschen ironisch ist, weil man ja, wenn man zum Beispiel ein Familiennachzugsvisum beantragt, dafür braucht man ja lediglich A1 als Sprachniveau. Deswegen hat uns das erstmal ein bisschen gewundert und da kennen wir eben auch Paare, die das gar nicht gebraucht haben, die keinen Sprachnachweis einreichen mussten oder eben nur einen A1-Sprachnachweis. Aber bei uns war das wirklich B1. Hatte er dann auch zum Glück zu dem Zeitpunkt und dann wurde das auch anerkannt. Und dann konnte er seinen Aufenthaltstitel bekommen. Der Aufenthaltstitel, der ist dann aber natürlich immer an seinen Pass geknüpft. Also das heißt, es sind jetzt auch keine vollen 3 Jahre geworden, weil sein Pass einfach vorher abläuft. Also das ist vielleicht auch nochmal sowas, wenn man einen Pass hat, der vielleicht auch gar nicht mehr so lange gültig ist, dann lohnt es sich durchaus, dass man vorher einfach nochmal den Pass neu macht. Dann kriegt man nämlich gleich die 3 vollen Jahre. Das vielleicht noch so als kleinen Tipp. Leider geht es auch mit dem Aufenthaltstitel nicht immer so problemlos, dass man nur Dokumente einreichen muss, was ja teilweise auch schon genug Schikane ist. Aber ich habe jetzt auch schon von einem anderen Pärchen noch eine Nachricht bekommen, dass ich leider wirklich einem ja sehr rassistischen Kreuzverhör unterziehen musste und fast den ganzen Tag irgendwie ausgefragt wurde, getrennt befragt wurde. Und erst dann, nachdem diese Befragung mit allen möglichen Details über die gemeinsame Beziehung, über die gemeinsame Wohnung, nachdem diese Befragung überstanden war, wurde dann dem Mann ein Aufenthaltstitel ausgehändigt. Also auch diese Form von Schikane gibt es leider, auch wenn man überhaupt nicht damit rechnet. Diese Geschichte hat mir ein deutsch-irakisches Pärchen erzählt, wo der Mann 2015 nach Deutschland geflüchtet ist. Und ja, das ist, wie gesagt, nochmal ein sehr, sehr schockierendes Beispiel einfach dafür, dass es sehr darauf ankommt, woher man kommt, mit welchen Privilegien man irgendwie ankommt und dass es dem Staat absolut nicht egal ist, in wen man sich verliebt. Und ich habe ja auch schon irgendwie so Sprüche zu hören bekommen von Beamten aus dem Standesamt. Ja, seien Sie froh, dass Ihr Mann nicht aus Nigeria kommt, das wäre ja noch schlimmer. Und wo ich mir dann auch gedacht habe, also ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie sich in einen Nigerianer verlieben und dann sollen Sie selber mal sehen, wie dieses System ja Menschen einfach kaputt macht, nur aufgrund von Herkunft, was ja ein totaler Zufallsfaktor ist. Also es ist schon wirklich sehr, sehr traurig, auf wie wenig Verständnis man da auch in den Behörden einfach stößt. Und ja, deswegen nicht unterkriegen lassen. Jetzt noch ein letzter Punkt, den ich auch schon am Anfang angekündigt hatte, ist das Thema Namensänderung. Ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ausschaut, aber wenn man in Dänemark heiratet, kann man dort seinen Namen nicht ändern lassen und muss das dann durch eine nachträgliche Namenserklärung in Deutschland auf dem Standesamt machen. Und auch hier habe ich schon die absurdesten Sachen erlebt. Also ich kann jetzt wieder nur von unserem Fall berichten, beziehungsweise, also ich weiß auch von anderen Paaren, wo das einfach problemlos funktioniert hat. Die sind auf das Standesamt nach der Hochzeit in Dänemark und haben ihren Namen geändert. Bei uns war das ein Riesentheater. Also man wollte einfach nicht, dass ich den Namen von meinem Mann annehme. Was ja eigentlich auch, also man sollte ja auch sagen, so Namenssache, das ist doch irgendwie was Privates. Und wieso wird jetzt auf einmal der Name von meinem Mann in Frage gestellt? Also die Ehe wird akzeptiert. Und man sollte ja auch sagen, also Namensangelegenheiten, das ist doch eigentlich egal, wie ich heiße. Und mein Mann, der darf ja auch so heißen, wie er heißt. Er durfte einreisen, hat einen Aufenthaltstitel bekommen, hat sich hier an der Uni eingeschrieben, hat alle möglichen Sachen gemacht. Ja, und jetzt auf einmal, wenn ich den Namen haben möchte, wird auf einmal seine komplette Identität nochmal hinterfragt. Also das kann ja nicht sein. Und zwar wollte das Standesamt uns weismachen, dass wir ja sowieso total verdächtig wären, weil wir nach Dänemark für die Hochzeit gegangen sind und dass wir jetzt sozusagen, wenn wir den Namen ändern wollen, nochmal alles irgendwie machen müssten, was man auch machen müsste, wenn man von vornherein in Deutschland heiraten möchte. Und das wollten wir natürlich auf keinen Fall. Also wir hätten einen Vertrauensanwalt bezahlen müssen von der deutschen Botschaft in Benin. Der hätte dann irgendwelche Befragungen durchgeführt. Er wäre zur Mutter meines Mannes und hätte gefragt, ja, ist er das wirklich oder was weiß denn ich? Also wir hätten Wegskizzen beilegen sollen zum Zuhause von meinem Mann. Also völlig absurde Dinge. Da gibt es so ein Merkblatt, das halt auch in sehr kolonialer Sprache verfasst ist, wo man dann irgendwie von Familienoberhäuptern und was weiß ich was spricht. Also naja, also das war alles sehr absurd und wir sind dann aber glücklicherweise umgezogen und haben das dann einfach nochmal in einem anderen Standesamt probiert und siehe da, es hat funktioniert. Also auch da wurde uns das Ganze so ein bisschen wie ein Gnadenakt verkauft, also so nach dem Motto, haben Sie Glück, dass wir das jetzt nicht machen, diese ganzen Überprüfungssachen und Sie wissen ja, eigentlich müssten wir, obwohl es halt wie gesagt explizit eine Ermessensentscheidung ist und ja, letztendlich hat es dann funktioniert, nachdem mein Mann 3 verschiedene Dinge unterschreiben musste, erstmal bezeugen musste, dass er keine anderen Frauen hat, dann mussten wir eine Namenserklärung abgeben für deutsches Namensrecht und dann, ja, wie gesagt, die Namensänderung an sich, also es hat auch um die 100 € dann gekostet, wo man sich auch denkt, okay, und dann wird man eben noch so behandelt, aber gut, es hat letztendlich funktioniert. Allerdings war das für uns auch tatsächlich ein Kapitel, das uns eine Weile beschäftigt hat, wo man ja wirklich denken sollte, das wäre so eine Formalität, die man so mir nichts, dir nichts einfach mal erledigen kann. Aber gut, das wie gesagt noch als letzten Punkt. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn sich vielleicht noch andere Paare mit ihren Erfahrungen melden, damit wir ja vielleicht einfach nochmal ein besseres Gesamtbild auch bekommen und vielleicht noch auf ein paar mehr Aspekte eingehen können. Ich denke, was eben immer sehr wichtig ist und was ich auch so durch diesen Podcast ein bisschen vermitteln will, ist, dass es meistens keine klare Linie gibt. Also, dass es Paare gibt, bei denen Dinge problemlos funktionieren, die bei anderen dann auf einmal nicht problemlos funktionieren. Und deswegen sollte man sich dann halt auch immer fragen, okay, wo kriege ich Unterstützung her? Oder probieren wir es mal in einer anderen Stadt oder warten wir mit der oder der Sache vielleicht doch, wenn wir jetzt sowieso umziehen, dass wir das dann erst nach dem Umzug machen. Also da gibt es schon ein paar Dinge, da macht es einen Riesenunterschied, wo man ist und an wen man gerät. Das ist leider die traurige Wahrheit, aber in manchen Fällen ist es halt auch irgendwie gut, dass man weiß, dass ein Nein jetzt nicht sofort bedeutet. Nein, also dass es trotzdem einfach noch irgendwie eine Möglichkeit gibt, da ein bisschen weiterzumachen. Ja, also nicht die Hoffnung aufgeben. Ich drücke allen Paaren, die momentan noch im Anerkennungsprozess sind, die Daumen, dass es irgendwie funktioniert, dass ihr Unterstützung bekommt von Organisationen vor Ort. Und ja, freue mich sehr auf euer Feedback und auf eure Rückmeldungen. Bis dahin, ganz liebe Grüße.